Was braucht es, damit auch die nächste Vocation von deinen Mitarbeitenden einwandfrei über die Bühne geht, rechtssicher ist und nicht plötzlich unliebsame Überraschungen entstehen? Das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs der Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast unterstützt dich wie immer mit Leichtigkeit, die Menschen für dein Unternehmen zu finden, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Ja, und das ist jetzt der zweite Teil zum Thema Rechtssicherheit bei Vocation. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, unbedingt hören, nachhören, weil die beiden Podcasts bauen natürlich aufeinander auf. Und jetzt wünsche ich dir natürlich auch beim zweiten Teil ganz gute Erkenntnisse mit dem Daniel Dietrich. Was sind so die häufigsten rechtlichen Herausforderungen, wenn es um das Thema Vocation oder Arbeit aus dem Ausland geht?
Ich glaube, bei der Antwort würde ich in zwei Teile unterteilen. Der erste Teil, da gehe ich darauf ein, was denken HR-Verantwortliche, was die größten Herausforderungen sind und mit welchen Anfragen werden wir primär konfrontiert, mit welchen Sorgen, mit welchen Ängsten rechtlicher Natur. Und der zweite Teil ist, was ich unser Legal Team über die letzten 3 Jahre gesehen haben, was tatsächlich die größten Probleme und Risiken sind, wenn es okay ist für dich. Prima, dann würde ich den ersten Teil, ich glaube, aus HR-Sicht sind es meistens 3 Kategorien, die sehr häufig an uns angetragen werden. Das heißt, das erste Thema aus rechtlicher Sicht ist das Thema Aufenthalt und Visa. Darf ich mit einem Touristenvisum Indonesien, Bali aus arbeiten? Ist das rechtlich erlaubt? Brauche ich ein digitales Nomadenvisum? Brauche ich ein Business Trip Visum etc.? Das Gute da, die Regeln sind relativ eindeutig definiert. Wir haben wenige, zum Teil aber sehr wenige rechtliche Grauzonen. Wir können recht schnell und gute Aussagen und Hilfe treffen. Das zweite Thema, mit dem wir viel begegnet werden, ist das Thema Arbeitsrecht. Das heißt meistens der höchste Diskussionspunkt. Hier sind die Arbeitsrechte aus dem Heimatland, also der Schweiz, mit denen im Zielland zu vergleichen. Und es gilt nämlich immer das sogenannte Territorialprinzip. Vielleicht haben einige jetzt von den Zuhörern das noch nicht gehört, aber es ist ein rechtliches Prinzip, dass die Arbeitsschutzrechte immer dort gelten, wo die Person physisch arbeitet. Also in dem Land, in dem die Person ist, hier gelten die engsten Arbeitsschutzrechte. Und das ist weltweit so. Das heißt, Arbeitszeit, Ruhezeit, Ferientage, Mindestlohn etc. Das richtet sich immer an den Vorgaben des Landes, in dem wir unterwegs sind. Jetzt kann ein Risiko entstehen, wenn es zu einer Diskrepanz kommt zwischen den Anforderungen in der Schweiz und den Anforderungen im Zielland. Wenn zum Beispiel die maximale Wochenarbeitszeit in der Schweiz niedriger ist als die im Zielland, dann ist es weniger ein Problem. Wenn die aber höher ist, dann kommt es zu einer Diskrepanz, die gegebenenfalls nachteilig ist für den Arbeitgeber und sich der Arbeitgeber überlegen möchte ich trotzdem diese Vacation zulassen? Ist es für mich okay, wenn vielleicht die Person 2 Stunden weniger pro Woche maximal arbeiten darf? Rechtlicher Natur. Das ist so ein Thema, was sehr viel diskutiert wird, auch was Ferientage angeht. Offiziell gelten die Ferientage vor Ort im Ausland. Das heißt, wenn in Dänemark während einer Vacation 3 Ferientage anfallen und in der Schweiz ist in der gleichen Woche nur einer, dann muss ich diese 3 Ferientage in Dänemark gewähren und letztendlich hat der Mitarbeiter einen Benefit, aber der Arbeitgeber hier einen Nachteil. Das kann natürlich auch andersrum sich so gestalten. Aber wirklich, das sind die Themen, wo HR-Verantwortliche sehr, sehr viel und Wissen, glaube ich, auch haben und auch viel Diskussionen anzetteln. Aber das Gute ist, auch wenn es hier zu Diskrepanzen kommt, habe ich sehr wenig Rechtsfälle gesehen und sehr wenig Risiken finanzieller Natur, die daraus effektiv entstehen. Also es ist, glaube ich, eher ein formelleres Thema als ein faktisch riskantes Thema. Es kann natürlich sein, es kann zu Problemen kommen, es kann immer Szenarien geben, wo es auch gefährlich werden kann. Aber wenn ich es jetzt im Vergleich zu anderen Situationen beurteilen müsste, ist das der Grad des Risikos niedriger. Oder des finanziellen Risikos, sagen wir so. Das dritte Problem, mit dem ich häufig mit HR konfrontiert werde, ist das Thema Datenschutz, datenschutzrechtliche Anforderungen. Hier gilt auch, es sind die Datenschutzstandards in der Schweiz mit denen aus dem Zielland zu vergleichen und zu Diskrepanzen hervorzuheben und auch gewissen Anforderungen zu unterliegen. Aber hier kann man den Mitarbeitern mit wesentlichen Aufgaben, vor allem wenn sie VPN-Klienten nutzen, das ist ja wie ein Datentunnel, der macht vieles einfacher, auch die Möglichkeit bieten, das unter Kontrolle zu bringen. Aber auch das Thema Datenschutz. Ich glaube, das ist ein Thema, das grundsätzlich eher ein bisschen schwammig wahrgenommen wird, ein bisschen unklar ist und wo man doch noch mehr Sorge hat, was dann im Ausland mit Daten passieren kann. Aber auch hier die gute Nachricht, man kann relativ gut mit den richtigen Maßnahmen Lösungen finden. Genau. So haben also die wesentlichen Themen, mit denen ich konfrontiert werde. Jetzt die wesentlichen Themen, die tatsächlich zu Problemen führen, die wirklich signifikant sind und die in meinen Augen von HR-Verantwortlichen oftmals auch unterschätzt werden. Das sind die zwei Themen Steuern und Sozialversicherung. Und beim Thema Steuern ist wiederum zu unterscheiden zwischen Einkommensteuer. Das sind die Steuern, die der Mitarbeiter zahlen muss. Die können sich jedenfalls aufs Ausland übertragen, wenn gewisse Fristigkeiten überschritten werden. Eine bekannte Regel, die in vielen Ländern greift, ist die 183-Tage-Regel. Wenn ich mehr als 183 Tage in einem Land vor Ort bin, muss ich vor Ort Einkommensteuer abführen. Meistens ist das aber eh zu lang für eine Vacation. Vacations sind noch häufiger eher unter 6 Monate. Aber, und das ist dann immer das Problem, diese 183-Tage-Regel wird dann von HR-Verantwortlichen generalisiert auf alle Bereiche der Besteuerung. Und jetzt ist hier ganz klar zu unterscheiden, weil das ist so eine Art False Friend, also das gilt wirklich nur für die Einkommensteuer. Das andere Steuerthema ist die Unternehmenssteuer. Und für die Unternehmenssteuer und die Regelung gibt es bilateral zwischen zwei Ländern in den meisten Fällen ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen. Dieses regelt ganz klar, unter welchen Umständen muss ein Unternehmen Steuern in einem oder dem anderen Land oder gegebenenfalls in beiden Ländern bezahlen. Wenn kein so ein Abkommen vorhanden ist, hat das Zielland relativ viel Flexibilität, wie sie selber entscheiden, dass Steuern anfallen. Das ist dann eher eine riskantere Situation. Aber das Gute ist eben, es gibt häufig diese Abkommen. Und eines der zentralen Themen in diesem Abkommen ist das sogenannte Betriebsstättenrisiko. Im Englischen Permanent Establishment Risk. Und das würde ich sagen, ist unter allen Risiken eines der größten bei einer Vacation, dass das Unternehmen ungewollt und unwissentlich einfach durch die Präsenz des Mitarbeitenden im Ausland, der gewisse Tätigkeiten vollzieht, wie zum Beispiel er trifft sich mit lokalen Kunden oder er unterschreibt Verträge oder vielleicht eine Führungskraft, oder er reist wiederholt ins gleiche Land, oder er überschreitet einen gewissen Aufenthaltsdauer. Das ist immer in diesen Doppelbesteuerungsabkommen festgelegt, was darf die Person und was nicht. Aber häufig ist es auch wirklich an die Tätigkeiten und das Profil des Mitarbeitenden gebunden. Begründe ich plötzlich eine Betriebsstätte. Und diese Betriebsstätte kann dann unter Umständen vor Ort Steuern auslösen oder ich muss sie zurückfordern, hohe administrative Gebühren und es hat einen langen, langen Rattenschwanz. Ich würde sagen, Betriebsstättenrisiko sehr zentral, häufig unterschätzt und eines der wichtigsten Themen zu prüfen bei einer Workation. Zweite Thema ist Sozialversicherung. Hier geht es darum, dass ich sicherstelle, dass der Arbeitnehmende während der Workation auch den Sozialversicherungs Standards der Schweiz weiterhin unterliegt, dass er im System drin bleibt, dass das fortgeführt wird. Dazu gibt es gewisse Formulare, die beantragt werden müssen, die das dann auch bestätigen. Das ist zum Beispiel das A1-Formular innerhalb der EU oder das COC-Formular außerhalb der EU. Diese Formulare müssen eingeholt werden, müssen rechtzeitig eingeholt werden. Wir als WAMOS unterstützen da auch oder können das auch komplett übernehmen. Und man muss einfach wissen, welches Formular man für welchen Mitarbeiter in welcher Form einholt. Und wenn es jetzt keine Ausnahmen oder Extremfälle sind, gibt es auch meistens einen Weg, die richtigen Formulare zu bekommen. Das zweite Thema hier ist, was neben dieser Weiterführung geprüft werden muss, ob gegebenenfalls auch Abgaben im Ausland anfallen. Und falls ja, ob die im Rahmen der Vacation auch Anwendung finden. Auch hier führen wir die Prüfung durch. Bei längeren Vacations kann es häufiger mal vorkommen, dass auch im Ausland Abgaben anfallen. Und da muss man eben auch wissen, welcher Natur und wie die abgewickelt werden. Genau. Es war ein bisschen länger die Antwort, aber ich wollte mal einen Überblick geben, so über die wichtigsten rechtlichen Themen rund um Vacation.
Sehr gut. Das sind ja die Punkte grundsätzlich, wo du wahrscheinlich als Unternehmen musst beachten, wenn Mitarbeiter Möglichkeit willst, aus dem Ausland zu arbeiten. Jetzt, das ist sehr spezifisch und auch relativ umfangreich, was du beschrieben hast. Gibt es da irgendwie eine Checkliste oder ein typisches Vorgehen, wo sich das HR daran orientieren kann, damit es dann auch wirklich rechtssicher ist?
Genau, jetzt habe ich recht weit ausgeholt und das zeigt eigentlich auch das zentrale Problem und die große Gefahr bei einer Vacation. Es ist schwierig, es über Checklisten oder pauschale Abklärungen durchzuführen, weil es ist mannigfach. Es hängt nicht nur davon ab, wohin geht ein Mitarbeiter und wie lange, sondern es hängt stark davon ab, wie häufig, welche Tätigkeiten vollzieht er, welche Daten nutzt er oder sie, was ist der Pass-Permit-Hintergrund und so weiter. Also es ist wirklich ein umfassendes Konstrukt, was zu betrachten ist. Das macht die Abklärung sehr umfassend. Das macht die Abklärung auch sehr teuer, wenn man sie über Anwälte abbietet. Und genau dafür haben wir eigentlich die Farmers-Lösung entwickelt, dass wir eine Lösung an den Markt gebracht haben, über den der Mitarbeiter einen Fragebogen bekommt, der durchgehen kann, so um die 20 Fragen. Wir fassen die Daten und geben dann dem Unternehmen eine eindeutige, sehr verständliche und übersichtliche Risikoanalyse. Was sind die Themen, die aufpoppen? Wo gibt es Flags, die irgendwie zu Risiken führen? Und auch eine Einschätzung nach dem Ampelsystem, grün, orange, rot, wie wir mit dem Case umgehen würden. Bei grün kann der Case angenommen werden, die Anfrage ohne weitere Probleme. Bei rot empfehlen wir eine Ablehnung, weil Risiken nicht mitigierbar sind. Und bei orange, da gibt es Restrisiken, die sich ein Unternehmen bewusst sein muss. Der Case kann angenommen werden. Wir nennen das eine sogenannte bedingte Annahme. Und der Mitarbeitende bekommt noch Aufgaben, die er oder sie zu erledigen hat, um den Case dann auch wirklich compliant abwickeln zu können.
Können wir vielleicht noch ein bisschen in die einzelnen Punkte oder in die Bereiche steigen, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja auch sehr bildlich oder kann man sich sehr gut vorstellen mit den drei Farben, grün, orange, rot. Was sind so typische Risiken, wo du gut kannst managen oder wo eigentlich ja, nicht wirklich ein Problem sind oder Cases, die nicht ein Problem sind? Und wo siehst du Situationen, wo eben eher so zu einer Red Flag führen?
Also jetzt da, wo es den Managementbedarf gibt, sind eben meistens die orangen Fälle. Und was man unter Kontrolle kriegen kann, ist zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter jetzt im Antrag angibt, er möchte vor Ort lokale Kunden treffen bei einer Vacation, die ihn aufs Dinner gehen, Verträge unterzeichnen. Das ist ein starker Indikator für dieses Betriebsstättenthema und sollte definitiv unterlassen werden. Dann bekommt der Mitarbeitende von uns nach der Prüfung eine Aufgabe, dass er oder sie bestätigt, dass bitte während der Vacation keine Kunden vor Ort getroffen werden, keine Dinner mit anderen Partnern abgehalten werden und keine Verträge unterzeichnet. Wenn der Mitarbeitende sagt, okay, unter den Voraussetzungen kann ich trotzdem eine Vacation machen, ich muss jetzt hier niemanden persönlich treffen und im Austausch, sondern ich kann darauf verzichten, dann bekommt das der Arbeitgeber, bekommt die Angaben, die Bestätigung, dass der Mitarbeiter darauf aufgefordert wurde. Der Mitarbeiter bestätigt das und kann dann trotzdem die Vacation antreten und wir können das Risiko einer Betriebsstättengründung unter Kontrolle bringen. Wenn jetzt aber der Mitarbeiter, sagen wir mal, schon viermal in oder fünfmal in Spanien war und nochmal ein sechstes Mal Spanien anfragt und durch diese Häufigkeit, diese Repetitivität, vielleicht hat er auch noch ein Ferienhaus in Spanien, sehr wiederholt vor Ort arbeiten möchte und dann gewisserweise vielleicht auch noch eine leitende Führungsrolle hat. Dann kommen wir in ein Szenario rein, die ist vielleicht eher eine Red Red Case, weil wir dadurch automatisch eigentlich schon dieses Betriebsstättenthema auslösen, wo wir auch gar nichts mehr dagegen groß tun können, weil der Mitarbeiter einfach durch diese Häufigkeit schon gewisse rechtliche Grenzwerte überschritten hat. Da empfehlen wir dann, den Case eher abzulehnen, weil das nicht mehr im Rahmen einer Vacation compliant machbar ist.
Wie gehst du mit der Situation um, wenn jetzt das Unternehmen sagt, ist ernsthafter Punkt, ernsthafter Bedenken, aber keine Ahnung, was der Staat nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Oder? Ich meine, Rechtsfall wird es immer nur, wenn irgendwo die ganze Sache publik wird. Oder?
Ja, es ist das Thema, es kommt häufig auch in Gesprächen, das Thema Detektionsrisiko. Wie wahrscheinlich ist es, dass es herausgefunden wird? Ein Kollege von mir hat es, weil ich mal ganz gut beschrieben, es ist wie wenn man auf der Autobahn zu schnell fährt und irgendwann blitzt, dann wird es halt sehr teuer. Und das Unternehmen ist zu überlegen, kann ich es mir erlauben, geblitzt zu werden, dann Fahrverbot für 6 Monate zu bekommen oder halt nicht. Und ich glaube, Unternehmen, die zum ersten Mal oder mal einen Case gefunden haben, wo es wirklich darum geht, dass was kritisch passiert ist oder davon gehört haben, die haben da auch ein starkes Bewusstsein. Sie haben auch eine Verantwortung. Und es kann eben auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr teuer werden. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein Mitarbeiter, der eigentlich auf einer Vacation ist, hatte keinen Urlaub angemeldet, hat auch kein Sozialversicherungsformular eingeholt, das Unternehmen hat gesagt, ja, macht einfach, wir kümmern uns nicht drum, ist irgendwie in Frankreich unterwegs und hat dann einen sehr, sehr kritischen Unfall. Wird im schlimmsten Fall sogar invalid und kann seine Arbeit nicht mehr aufnehmen. So, jetzt würde in der Schweiz ja die IV greifen und Lohnfortzahlungen bis Rentenalter übernehmen etc. Dadurch, dass aber die richtigen Formulare nicht eingeholt wurden, geht dieses Risiko auf den Arbeitgeber über. Weil die IV hat jetzt eine Möglichkeit, sich rauszureden. Das ist natürlich auch für sie sehr, sehr teuer. Weil der Arbeitgeber hat diese Vacation nicht angemeldet vorab. Es war auch nicht als Urlaub eingetragen. Es war ein Aufenthalt im Ausland, der nicht den rechtlichen Tatbestand bestimmt, dass die Weiterversicherung gewährleistet ist. Und das Formular wurde nicht eingeholt. Dementsprechend hat die IV eine Möglichkeit, eben sich auszahlen und im Zweifel haftet der Arbeitgeber oder sogar der Arbeitnehmer unter gewissen Umständen dann selber für diese IV-Rente. Und das kann halt sehr, sehr, sehr teuer werden. Nochmal als Beispiel, ich glaube, es geht so ein Abwägen. Ich hatte witzigerweise vorgestern einen Fall am Tisch, wo auch ein HR-Verantwortliche hat herausgefunden, weil es ein Update ausgerollt wurde aufs Mitarbeiterhandy, dass die Person faktisch gar nicht in der Schweiz war, sondern in Spanien gearbeitet hat, war ein reiner Zufall und haben dann gemerkt, dass sie eigentlich arbeitsrechtlich nicht mehr compliant sind, was sie machen und dass der Mitarbeiter es auch nicht dürfte. Also ich glaube, es gibt auch viele von diesen Graufällen, die Person hat dann auch schnell versucht, eine Vacation anzumelden, um es trotzdem compliant zu machen. Aber ich glaube, selbst HR ist häufiger mehr überrascht, als man denkt, wie häufig eine Vacation gemacht wird, ohne dass sie angemeldet ist. Und Mitarbeitern ist dieses Restrisiko teils auch einfach zu wenig bewusst, dass sie auch selber persönlich treffen kann, gerade wenn ihnen was zustößt zum Beispiel.
Was empfiehlst du HR-Teams oder Unternehmen allgemein, wenn sie noch ganz am Anfang stehen beim Thema Vacation? Wie sollen sie das Thema anpacken?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist mal zu verstehen, was ist das Bedürfnis der Mitarbeitenden, herauszufinden, gibt es schon Anfragen oder wie geht man auch damit um? Und dann mal das Gespräch zu suchen mit einem Experten im Feld, der erstmal eine erste Einschätzung gibt. Zum Beispiel könnten Unternehmen sich an uns wenden, wir ermöglichen ihnen mal Testcases probieren zu lassen, reale Fälle von Mitarbeitern, die sie einfach mal Probehalte abklären können, um gespürt zu bekommen, was sind die Risiken, welche Grauzonen gibt es und was sind auch die potenziellen Konsequenzen. Wenn sie sich dann entschieden, das ist was sie trotzdem einführen möchten, ist, glaube ich, einer der ersten wichtigen Stücke, sich auch über eine Policy Gedanken zu machen. Was passt zu mir als Unternehmen? Auf der einen Seite rechtlicher Natur, auf der anderen Seite aber auch Arbeitskulturen, Art der Zusammenarbeit. Hier bieten wir unter anderem auch Policy Creation Workshops mit an, die wirklich unabhängig von dem Software nur darauf ausgerichtet sind, eine compliante Remote Work Abroad oder Vacation Policy einzuführen, damit das Unternehmen es intern mal geregelt bekommt. Was erlauben Sie? Wie viele Tage? Welche Zielländer? Unter welchen Voraussetzungen? Wer muss zustimmen? Muss der Vorgesetzte oder HR noch eine Einwilligung erteilen? Und, und. Also ich glaube, so eine Vacation Policy ist oft ein guter Start. Und diese kann dann enforced werden und durchgeführt werden über interne Abklärung oder eben auch über Softwareanbieter wie Vamos, indem man dann eigentlich alles das in eine Hand geben kann und die Mitarbeiter sehr, sehr selbstständig und unabhängig von HR auch Anträge platzieren können. Ich glaube, unser Anspruch ist, neben dieser vollen Compliance und der Ermöglichung vom Employer Branding, was wir ganz am Anfang von unserem Gespräch heute hatten, ist das ganz große dritte Thema auch HR Operations zu entlasten. Wir nehmen die Arbeit weg, HR-Verantwortliche haben immer den Überblick, müssen sich aber nicht mehr mit dem Einzelfall beschäftigen, müssen nicht die Daten des Mitarbeitern abrufen, auswerten, die aktuelle rechtliche Lage sondieren und dann Entscheidungen treffen, sondern es wird ihnen alles vorbereitet. Sie haben die Möglichkeit, den Überblick zu behalten, dann eine informierte Entscheidung zu treffen, basiert auf unserer Vorempfehlung. Und dann wird der Mitarbeiter wieder in die Hand genommen, wenn es darum geht, die richtigen Formulare einzuholen, Aufgaben abzuschließen und den Case letztendlich final zur Reise freizugeben.
Wenn wir vielleicht noch schnell aufs Thema Arbeitgeber, Attraktivität, Recruiting, Employer Branding kommen. Wie kannst du als Unternehmen eben auch Vacation konkret nutzen, um dich als Arbeitgeber besser zu positionieren? Und wie machst du das auch, dass nicht falsche Erwartungen entstehen bei den Leuten?
Um falsche Erwartungen zu vermeiden, ist, glaube ich, dieses Thema Transparenz enorm wichtig. Und klar anzudeuten, was ist erlaubt, unter welchen Umständen und auch was sind die Hintergründe, warum wir vielleicht gewisse Arten der Telearbeit nicht erlauben können. Dafür ist die Policy ein sehr gutes Tool, eine sehr gute Erklärung, aber eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel über unseren Support die richtigen Hintergrundinformationen noch mitgeteilt zu bekommen. Warum wird vielleicht mal eine Vacation abgelehnt, eine Vacation-Anfrage, auch um hier kein Unverständnis auszulösen. Weil wenn die Mitarbeiter dann wissen, es ist tatsächlich auch ein Risiko für sie selbst, für ihre eigene IV-Rente oder für ihre eigene Steuersituation, dann wird den meisten auch schnell klar, ja, da muss ich aufpassen und sind sogar eher happy, dass Arbeitgeber hier den richtigen Fokus auf Compliance legen und auch die Abklärung eben nicht nur für sich selbst als Arbeitgeber, sondern auch für den Arbeitnehmer mit einbeziehen. Transparenz ist wichtig, dass diese Policy auch wirklich gut kommuniziert wird, an alle kommuniziert wird, auch zum gleichen Zeitpunkt, dass nicht manche Mitarbeiter irgendwie das Gefühl haben, sie werden benachteiligt oder bevorzugt. Und dann eben auch das Thema zwischen Blue und White Collar, dass man auch klar macht, es gibt Benefits, die nur für gewisse Arbeiten ermöglicht sind, aber dafür suchen wir auch noch Benefits für andere. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Dann möchte ich zum Schluss von unserem Interview von der Podcast-Folge noch ein bisschen oder noch auf Vamos zu sprechen kommen. Du hast schon an verschiedenen Orten angetönt, was ihr macht, vielleicht noch einmal zusammengefasst. Was macht Vamos genau und wie funktioniert eure Software?
Vamos ist das Compliance HR Software-Tool, das für die Schweiz, in der Schweiz entwickelt wurde. Also Schweiz ist unser zentraler Markt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir uns im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich auf die rechtliche Lage in der Schweiz fokussiert haben, ob das generelle Schweizer Standards sind oder auch für gewisse Branchen wie FINMA-Regularien im Banking Finance. Und was wir genau machen ist, wir bieten eine End-to-End-Lösung an, um Vacations rechtskonform abklären zu können. Bedeutet, Unternehmen sind unsere Kunden. Es ist auch eine B2B-Lösung. Wir haben keine Verträge mit einzelnen Mitarbeitenden, sondern wir haben einen Vertrag mit dem Unternehmen. Ein Unternehmen kann mit unserer Hilfe, nachdem eine Vacation Policy erstellt wurde, diese enforcen oder gemeinsam mit uns, wir der Mitarbeitenden, am Umsetzen. Bedeutet, wenn ein Mitarbeiter eine Anfrage, eine Vacation hat, muss er sich nicht mehr irgendwie über E-Mail-Weg oder telefonisch an HR wenden, sondern kann sich bei uns im Tool einloggen, kann seine Vacation-Anfrage platzieren, hat ein sehr einfaches Profil, aber hat dann seine einzelnen Anträge, die er einreichen kann, bearbeiten kann, geht durch einen Fragebogen durch, das dauert im Regelfall so circa 5 Minuten bei einer ersten Anfrage und kann dann den Antrag abschicken. Was dann passiert ist, wenn das Unternehmen das so möchte, wird der Antrag zuerst dem Vorgesetzten zugespielt, der aus einer reinen Business-Perspektive dem zustimmen kann. Zum Beispiel die Frage, wie viele Mitarbeiter von meinem Team sind gerade eh weg, im Urlaub etc. Vielleicht will ich ein, zwei noch im Office haben. Solche Fragen, oder gibt es wichtige Kundenmeetings in Person? Sobald dieses Pre-Approval durch den Vorgesetzten erteilt wurde, führt unser Tool eine umfassende Risikoanalyse durch anhand der 7 Rechtsbereiche, die ich vorhin schon geschildert habe. Plus, was auch noch hinzukommt, wir klären auch noch gegen die Policy ab, also alle Themen, die jetzt nicht rechtlich limitierend sind, sondern durch das Unternehmen vorgegeben, wie zum Beispiel, darf jemand, der in der Probezeit ist, schon eine Vacation machen? Sowas können wir auch automatisch mit abklären, wird umfassend abgeklärt, wird dann nochmal durch den Juristen von uns gesichtet und geprüft und dann freigegeben. Und sobald diese Freigabe erteilt ist, wird HR oder der HR-Verantwortliche, der dafür zuständig ist, benachrichtigt, bekommt einen gesamten Überblick über alle Themen, die jedenfalls riskant sein könnten, kann auch diese anklicken und im Detail sehen, was sind die Risiken, was sind mögliche Konsequenzen, was kann ich dagegen tun, und kann dann, bekommt auch eine Einschätzung von uns über dieses Ampelsystem, wie mit dem Fall umzugehen. Wenn sich der HR-Verantwortliche dann entscheidet, den Fall anzunehmen, dann spielen wir den Ball nochmal zurück an den Mitarbeitenden, geben eine Aufgabenliste, können im Hintergrund die notwendigen Sozialversicherungsformulare einholen. Der Mitarbeiter wird darüber informiert, welches Visum er braucht. Er bekommt vielleicht noch eine Aufgabe, dass er bestätigen muss, keine Kundenmeetings in Spanien zu haben, dass er auch vielleicht die, weiß ich nicht, maximale Arbeitszeit in Spanien einhält. Das hatten wir vorhin. Und sobald alle Aufgaben erledigt sind, kann der Mitarbeiter den Case final abschließen und bekommt das Good to go. Und diese Dokumentation hinten dran, diese Aufgaben und alle Files, werden ganzheitlich zur Verfügung gestellt. Wenn es dann mal zu einem Rechtsstreit kommen sollte, hat das Unternehmen immer den Nachweis und die Sicherheit, dass sie alle das getan haben, was sie rechtlich tun müssen, um diesen Fall gänzlich compliant zu machen. Und dann kann der Mitarbeiter die Reise antreten und in Zukunft dann auch die nächste Vacation nochmal platzieren. Und das ist auch ein wichtiges Feature von unserem Tool. Unser Tool bezieht alte Anfragen automatisch mit ein. Häufig sind die Risiken oder diese Anfragen nicht standalone, sondern akkumuliert. Wenn ich schon mal 2 Wochen in Spanien war und dann möchte ich nochmal 3 Wochen gehen, kann sein, dass ich gewisse rechtliche Standards über Limiten überschreite. Also es wird immer das gesamte Mitarbeiterprofil bei zukünftigen Anfragen mit ausgewertet.
Was für Unternehmen nützen dich oder arbeiten bereits mit euch zusammen? Kannst du da ein paar Use Cases nennen?
Mhm. Wir haben viele Unternehmen so ab der Größe von 50 Mitarbeitern, würde ich sagen, die häufig auch viel digitale Mitarbeiter, auch manchmal mit internationalem Hintergrund mit dabei, in Branchen, die wir vorhin schon genannt haben, aber auch in ganz anderen Bereichen, die, ich glaube, auf der einen Seite sich als flexible Arbeitgeber positionieren wollen, die im Employer Branding die richtigen Benefits setzen wollen. Es ist auch zu einem schon fast zu einem Hygienefaktor teilweise geworden, dass es zum guten Ton genauso wie Homeoffice dazugehört, und die vor allem auch den Fokus darauf legen, ihr HR zu entlasten. Wir übernehmen übrigens als Vamos auch die Haftung für die Korrektheit der Informationen dieser rechtlichen Informationen, die wir ausgeben. Das ist ganz wichtig, weil dadurch ist auch nicht mehr der HR verantwortlich am Ende irgendwie in der Bredouille, wenn was schief geht, muss er oder sie nicht mal den Kopf dafür hinhalten, sondern es gibt eben ein Tool, das im Hintergrund macht und das die Abklärung durchführt. Genau, nach oben hin keine Luft. Wir haben der größte Firma ist mit knapp 15.000 Mitarbeitenden aktuell dabei. Also wir sind noch Enterprise-ready, sagt man dazu in der Startup-Sprache. Wir sind ISO-zertifiziert und GDPR-konform, und haben da eben die Möglichkeit, auch wirklich große Firmen mit verschiedenen Divisions, mit vielen verschiedenen Tochtergesellschaften zu bedienen. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Und wir arbeiten aktuell auch an einem Zusatzmodul für ganz kleine Firmen mit sehr wenigen Mitarbeitenden, um hier auch eine effiziente Lösung zu finden.
Wie sieht also ein gleiches Pricing aus? Ist das so Abo-basiert oder ist das Use Case basiert oder Mitarbeiter oder wie zahlt man die Dienstleistung?
Genau, vielleicht eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben. Wir haben drei Module. Jetzt haben wir die letzte Stunde primär über das Thema Workation gesprochen. Seit Mitte letzten Jahres bieten wir zusätzlich auch noch das Thema Business Trips an. Wir haben gemerkt, viele Unternehmen suchen auch dort Lösungen und häufig interagieren die Anfragen auch miteinander, dass man an eine Geschäftsreise noch eine Workation dranhängt, solche Sachen. Und dann haben wir noch das drittes Modul, das sind Grenzgänger. Also auch für hier gelten eigene Regeln, Cross-Border Commuting im Englischen, die wir auch gänzlich umfassend rechtlich abklären können. Das ist unser aktuelles Modul. Unsere drei Module, Entschuldigung, Location, Business Trips und Grenzgänger. Und für das jeweilige Modul oder auch alle möglichen Kombinationen, haben wir grundsätzlich zwei Arten von Preismodellen. Das eine ist, das ist das, was die meisten Unternehmen nutzen, das ist eine sogenannte All-in-Subscription. Hier geht es darum, dass ich einmonatliche Gebühr zahle, abhängig von der Anzahl an eligible Employees, also wirklich nur diejenigen, die auch den Benefit nutzen können. Wenn ich irgendwie 50% Blue-Collar-Worker habe, die gar nicht mit einem Laptop arbeiten können, dann würde unser Preismodell sich wirklich nur an den anderen 50% White-Collar-Worker mit Laptop-Job orientieren. Da versuchen wir möglichst auf die Unternehmen einzugehen. Und basierend darauf entsteht eine monatliche Grundgebühr und die Mitarbeitenden können so viele Anfragen, wie sie wollen, abgeben. Das alternative Modell ist, wenn man nicht weiß, wie viele Anfragen wirklich reinkommen oder wenn man vermutet, dass es sehr wenige sind, dann haben wir auch ein case-basiertes Modell. Hier ist es so, dass es eine kleine monatliche Grundgebühr gibt für die Maintenance und Software-Support-Kosten. Und dann aber eine Gebühr pro Fall, die dann, je nachdem, wie viele Fälle man einreicht, abgerechnet werden. Und ab einer gewissen Anzahl an Fällen macht es natürlich dann Sinn, auch aufs andere Modell zu switchen. Häufig starten Firmen noch mit diesem case-basierten Modell während der Pilotphase, merken dann aber recht schnell, es ist finanziell eigentlich deutlich sinnvoller, aufs All-in-Modell zu wechseln und versuchen, das möglichst einfach und transparent zu halten.
Was ist so Ihre Vision? Wo seht ihr euch so in den nächsten 5 Jahren als Startup?
Ich glaube, wir möchten uns auf jeden Fall zum führenden Global Mobility-Anbieter hier in der Schweiz etablieren, mit starkem Fokus auf die Schweiz und den rechtlichen Vorgaben hier. Es sind eigene Regularien. Die Schweiz hat mit jedem anderen EU-Land meistens eigene Doppelbesteuerungsabkommen, viele eigene Sozialversicherungsabkommen, auf die wir uns wirklich fokussiert haben. Das ist ein wichtiger Teil, dass wir uns hier auch noch in neue Use Cases weiterentwickeln, in neue Industrien. Das ganze Thema Business Travel nimmt wieder mehr und mehr Fahrt auf und hat in gewissen Konstellationen, bei zum Beispiel sehr häufigen Grenzüberschreitungen, weitere rechtliche Implikationen. Entsendungen, solche Themen werden wir mit hinzunehmen. Und darüber hinaus bekommen wir auch von vielen Schweizer Firmen Anfragen, die noch Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen oder Partnerunternehmen in anderen Ländern haben. Und das ist gerade eigentlich unser größtes Thema, dass wir hier schauen, dass wir über die Schweiz hinaus, wir sind auch schon in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Dänemark, Slowakei, Frankreich etc. präsent, dass wir aber hier noch diese Landkarte weiter erweitern, dass bis Ende Jahres zählen, dass wir möglichst in mehr Ländern, nicht weil wir dort jetzt primär stark reingehen wollen und irgendwie Markt eröffnen, sondern weil wir für die Schweizer Firmen eine Lösung entwickeln wollen, dass eben auch ihre Teil der Workforce, der zum Beispiel jetzt in Dänemark sitzt, den Benefit mit nutzen könnte. Das ist unser Anspruch aktuell.
Sehr schön. Jetzt gibt es wahrscheinlich den einen oder die andere von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sagt, hey, weißt du, das ist mega spannend, was du machst, Daniel, mega spannend, was Mamos macht. Was sind so Kanäle, Social Media, Webseiten etc., wo man sich mehr über ihre Dienstleistung kann informieren oder mit dir auch persönlich in Kontakt treten?
Also über LinkedIn gibt es meistens die neuesten Entwicklungen, Einladungen zu Webinaren für unser LinkedIn-Account unter Vamos ist, ja, glaube ich, hält immer die aktuellsten Informationen parat. Wir haben eine Website, die ist vamos.io für Independent Organization. Das ist jetzt als Startup einfach die beste Möglichkeit, damals nach der Pandemie eine Domain zu sichern. Ich finde nach wie vor, es klingt auch cool. Es ist übrigens immer noch Vamos mit Z am Ende. Das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte für einen anderen, weiteren Podcast mit dir. Erzähle ich dir dann, wie der Name zustande kam. Das ist auch eine sehr lustige Anekdote. Genau, und dann für alle weiteren Anfragen auch einfach immer wirklich gerne an mich. Daniel@vamos.io, meine E-Mail-Adresse. Kann sich immer direkt an mich wenden und ich leite es dann in unserem Team, das Marketing, Business Development oder auch im Legal Team weiter. Wir sind auch immer gerne bereit, mal kurze Vorabklärungen zu machen. Mal Testcases durchzuführen und auszuprobieren, was steckt wirklich hinter einer Anfrage. Und ich glaube, es ist wichtig, dass HR die Offenheit hat, auch mal einzusehen, was kann passieren, wie sind die Cases, und auch ein Gefühl bekommt, auf welche Themen man zu achten hat. Und ja, ich bin da immer gerne euer Ansprechpartner über E-Mail oder über LinkedIn. Und wenn jemand schon weiß, hey, das ist jetzt nach diesem Podcast genau das, was ich suche oder brauche, gibt es auch die Möglichkeit, über unsere Website vamos.io direkt eine Demo zu buchen, wo dann jemand im Rahmen von einer Stunde wirklich mal intensiv das Tool vorgestellt wird. Wir gehen durch die verschiedenen Funktionalitäten durch und zeigen auch die Inhalte. Ich glaube, wenn jemand schon weiß, genau nach sowas, wir jetzt besprochen haben, suche ich, dann ist das wahrscheinlich der beste Weg, mal einen Einblick zu bekommen, wie unser Tool arbeitet und was wir machen. Und ansonsten bin ich immer gerne per E-Mail erreichbar.
Werden wir sehr gerne auch hier in den Kommentaren verlinken, die ganze Adresse, damit man möglichst einfach zu euch findet. Ja,
Super.
damit wären wir am Schluss von dem Podcast. Wie immer, das letzte Wort gehört dir, Daniel. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Ich komme gerade selber aus einer Vacation und ich bin unglaublich gut gelaunt. Ich habe mich richtig auf diesen Podcast gefreut und ich kann es jedem einfach nur mal empfehlen, es auszuprobieren, es zu machen. Diese Möglichkeit, vielleicht Ferien zu verlängern oder wertvolle Zeit mit der Familie zu verbringen, finde ich sehr, sehr bereichernd und ich glaube, das Schönste ist, das mal selber zu erleben, durchzuführen und selbst Szenarien, von denen ich vor 3 Jahren nie gerechnet habe, Familien mit Kindern, mehreren Kindern und Haustieren, die Vacations machen und uns dann sagen, wie gut das alles gelaufen ist, bin ich unglaublich begeistert. Also das mal zu erleben, auszuprobieren und ihr werdet sehen, wie auch die Vorgesetzten es sehr schätzen, wenn Mitarbeiter diese neue Wege gehen. Und ja, solange es compliant ist, dafür sind wir zuständig, ist, glaube ich, die Freude und Zufriedenheit bei den Mitarbeitern definitiv gegeben.
Sehr schön. Ich glaube, das ist auch ein wunderbares Schlusswort gewesen. Landsprache für Vacation. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es auch super, Vacation zu machen. Es gibt einfach mega viel Flexibilität und Freiheit. Darum unbedingt nutzen, wenn man es. Dann ist es auch compliant und rechtssicher. Ja, und damit möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, Daniel, dass du dein grosses Wissen mit uns geteilt hast, uns auch den Horizont geöffnet hast, eben, dass es nicht nur ein Laptop nehmen ist und irgendwo aus dem Ausland arbeiten, sondern es eben wirklich ein bisschen mehr dazugehört, damit es dann eben nicht zu bösen Überraschungen kommt. Und dir, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, möchte ich natürlich danke sagen, dass du bis dahin dran geblieben bist. Falls dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung von dem Podcast freuen. Das hilft natürlich, dem Podcast auch weiter mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Und noch mehr würde es mich natürlich darüber freuen, wenn du den Podcast abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.